Ja, wie wir ja schon gehört haben, wird es in dieser Woche verschiedene Themen im Bereich auch der Seelsorge gehen. Nun gibt es aber Menschen, die können einfach nicht mehr glauben, dass sich etwas in ihrem Leben ändern kann. Das kann auch Christen sein, dass Christen auch sich darüber schon Gedanken gemacht haben, über ihr Verhältnis und dass sie denken, was hilft die ganze Seelsorge, was hilft das ganze Reden, es bleibt doch immer alles beim Alten. Ich habe keine Hoffnung. Und obwohl man weiß, dass Hoffnungslosigkeit erst recht nichts ändert, kann man sich kaum aufraffen, etwas anderes zu denken als, ach, es hat eigentlich doch alles keinen Sinn. Ich möchte mit euch heute einen Text aus der Bibel lesen, der einen Mann beschreibt, der genau in dieser Lage war. Der sich schon vorstellen konnte, wie es in 5 Jahren oder in 10 Jahren in seinem Leben aussieht. Er hatte sicherlich große Wünsche gehabt, aber die harte Wirklichkeit hat ihn dorthin geführt, dass er selbst für sich keine Hoffnung mehr hatte. Erst durch das Eingreifen von Jesus wurde alles ganz anders. Wenn heute jemand genau dies im Herzen trägt, ach, mit meiner Ehe, mit meiner Familie, mit meiner Sucht oder mit meiner Schuld im Leben, es wird nie anders, dann ist diese Predigt besonders für dich. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, wie der Herr Jesus bei einem Menschen handelt, der wirklich keine Hoffnung mehr hat. Der Predigttext heißt, ohne Hoffnung doch nicht hoffnungslos. Menschlich gesehen gibt es keine Hoffnung, aber Gott hat alle Möglichkeiten. Der Bibeltext, der steht im Johannesevangelium Kapitel 5, 1 bis 14. In unseren Gemeindebibeln ist es auf Seite 1106 zu finden. Wer keine Bibel hat, kann sie sich jetzt am Ausgang links und rechts abholen. Ich werde auch auf dich warten mit dem Lesen. Es ist so, die Moslems nennen uns Christen das Buch, also die Leute mit dem Buch. Sie haben damit eine sehr wichtige Wahrheit von uns beobachtet. Die Bibel ist unsere Offenbarungsquelle. Durch sie lernen wir Gottes Wesen kennen. Ja, und der Herr Jesus selbst, der hat seinen Zuhörern immer wieder auch diese Frage gestellt, was steht geschrieben? Oder er hat auch sein eigenes Handeln damit gerechtfertigt, es steht geschrieben. Wir wollen auch bei der Predigt oder auch bei Bibelstunden oder auch Hauskreise und so weiter die offene Bibel vor uns haben. Gottes Wort ist die Wahrheit und auch die Predigt, auch hier von vorne. Die Prediger müssen sich auch anhand der Heiligen Schrift überprüfen lassen. Nun, also Johannes Kapitel 5, Vers 1 bis 14 möchte ich lesen. Da heißt es: Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und er 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Gelähmten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Soweit der Bibeltext, vielleicht etwas zu den Umständen. Es heißt hier in Vers 1, es war ein Fest der Juden, zu dem auch der Herr Jesus nach Jerusalem hinaufging. Es wird hier in diesem Bibeltext nicht näher erklärt, welches Fest es war. Man kann aber daraus schließen, dass es das Laubhüttenfest war. Das hat folgenden Grund. Der Jude hatte von Gott die Aufgabe bekommen, an 3 Festtagen nach Jerusalem zu ziehen. Einmal Passafest, dann 50 Tage nach diesem Fest gab es das Pfingstfest und dann gab es auch noch im Oktober das Laubhüttenfest. Da im Johannesevangelium, in dem wir ja auch gelesen haben, in Kapitel 2, Vers 13 schon einmal von dem Passafest heißt und auch in Kapitel 6, Vers 4, dann kann man davon ausgehen, dass es nicht das Passafest war. Auch da Jesus, und das sehen wir auch aus dem Zusammenhang vorher aus Kapitel 3, Vers 22 zum Beispiel, da Jesus sich noch eine längere Zeit in Judäa aufgehalten hat, können wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich, dass der Herr Jesus dort auch noch das Pfingstfest feierte. Also, dass es eher jetzt in der Zeit von Oktober war, Laubhüttenfest, war so ein Dankesfest. Die Menschen, die dorthin kamen, dann nach Jerusalem, die hatten 2 Dinge im Blick. Einmal, die Ernte ist eingebracht. Wir freuen uns darüber, dass Gott uns ja wieder etwas gibt für das neue Jahr, dass wir essen und trinken haben. Und das Zweite, was dieses Fest auch noch im Blick hatte, war: Wir haben hier jetzt in Jerusalem oder auch in Israel eine Heimat gefunden. Sie mussten nämlich in dieser Zeit in Hütten wohnen. Sie mussten sich da so Hütten herrichten, so aus Laub, durften nicht bei sich in den Häusern sein, um einfach sich noch einmal daran zu erinnern, ganz bewusst daran zu erinnern: Wir waren ja ein Nomadenvolk oder mal eine Zeit lang ein Nomadenvolk und sind durch die Wüste gegangen. Aber hier haben wir jetzt ein Zuhause. Dankbar können wir das annehmen. Und wir sind von Gott weiter versorgt. Auch das können wir dankbar annehmen. Also es war ein Fest der Freude und des Dankes. Nun kamen die Jünger an einer Stelle vorbei, als sie nach Jerusalem gegangen sind, das war ganz anders als dankbar und fröhlich. Sondern in Jerusalem, da gab es einen Teich mit dem schönen Namen Bethesda. Das heißt Haus der Gnade oder Haus der Barmherzigkeit. Und um diesen Teich herum gab es 5 Säulenhallen. Und da lebten diejenigen, die in der jüdischen Gesellschaft nicht mehr als Teil sein konnten. Man hatte sie aufgegeben, diese Leute, die dort in diesen 5 Säulenhallen waren. Diese Hallen waren kein Krankenhaus, sondern sie waren eigentlich Orte der Hoffnungslosigkeit. Es heißt zwar Haus der Gnade, aber man sah viele Hoffnungslose. Und als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, Martin, das musst du auch betonen, es kann sein, dass es Christen gibt, die auch in der Gnade leben, die damals, die Ausgezehrten, die Gelähmten, lebten direkt an diesem Gnadenort, Säulenhallen, ja, da. Aber, ja, man hat die Gnade nicht wirklich verstanden oder erfasst. Ist Gott überhaupt noch gnädig über mein Leben? Das kann auch Christen befallen, dieser Gedanke. Und wenn du da gemeint bist, dann wehr dich jetzt mal nicht gleich und schiebe nicht gleich weg. Es ist wichtig, dass man vor Gott einfach ehrlich ist. Nun, obwohl sie in der Gnade lebten, so an diesem Ort waren die Kranken doch weiter krank. Und sie konnten sich so Gottes Gnade nicht vorstellen. Aber Gott gab immer wieder ein Zeichen, dass er da ist. Er sandte ab und zu einen seiner Boten zu diesem Gnadenort, und durch ein Wunder wurde dem Ersten, der glaubend dann ins Wasser ging, die Krankheit genommen. Wir können uns aber auch vorstellen, dass es für die anderen, die auch ins Wasser stürmten, eine herbe Enttäuschung war. Sie waren nicht gesund geworden, nur einer. Warum? Warum das Gott auch so getan hat, ich weiß es nicht, aber eines war für alle klar, die dort an diesem Ort waren. Durch dieses Wunder, durch das einer gesund geworden ist und die anderen das auch erlebt haben, da war deutlich, Gott ist noch bei uns. Er greift noch in unsere Gesellschaft ein. Er hat uns noch nicht verlassen. Er ist noch gnädig. Die Ärzte konnten uns nicht helfen, deshalb sind wir hier. Aber ab und zu einer von uns wird gerettet. Gott hat uns noch nicht verlassen. Es gibt noch Hoffnung. Und so warteten die anderen weiter und schauten, wann sich das Wasser bewegt. Nun die Begegnung hier. Der Herr Jesus kam mit seinen Jüngern jetzt zu diesem Ort und dort fällt ihm ein Mensch auf, der besonders lange krank war. 38 Jahre, so heißt es hier, 38 Jahre nicht gehen können. Er war sicherlich nicht der Einzige, dem es so schlimm erging, aber der Herr hatte gerade ihn im Blick. Jetzt die Frage an dich. Glaubst du, dass Jesus dich persönlich im Blick hat? Glaubst du, dass Gott dich sieht oder nicht? Was denkst du über dein eigenes Leben? Du trägst Leid und um dich herum gibt es Leid. Und das Leid, was du tragen musst, ist wahrscheinlich nicht das schlimmste Leid, was dir begegnet ist. Aber es belastet dich. Und in dieser Weise kann man sich auch ein bisschen mit diesem Gelähmten identifizieren, der da bei den anderen auch ist. Aber glaubst du, dass Jesus dich sieht? Vielleicht hast du Zweifel. Demgegenüber möchte ich die feste Zusage von Jesus stellen. Er sagt in Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Also das ist das Erste, was der Herr Jesus eben den Seinen sagt, ganz eindeutig seinen Leuten. Er kennt diejenigen, die in seiner Herde sind, die sich in seine Herde haben auch eingliedern lassen. Er sagt es denjenigen, die sagen, Jesus ist mein Hirte. Ich habe ihn für mein Leben erwählt. Ihm folge ich nach. Und diesem Schaf, sagt der Herr Jesus, ich kenne dich. Manche denken, na ja, gut, vielleicht kennt der Herr Jesus eben nur die Herde, aber mich persönlich nicht. Johannes 10, Vers 3, da heißt es, er ruft seine eigenen Schafe mit, wisst ihr, wie es weitergeht? Mit Namen, okay? Dann ist man also wirklich bekannt und führt sie heraus. Möge Gottes Geist dir im Herzen diese Gewissheit schenken. Du bist mit deinem Namen, den Herrn Jesus, wirklich bekannt und du wirst von ihm geführt. Dies kann ich aber nur, wie gesagt, denjenigen sagen, die sich bekehrt haben. Aber diesen gilt ohne Abstriche dieser Satz. Jesus kennt dich und wendet sich dir persönlich zu. Nun weiter zur Geschichte. Der Herr Jesus sieht jetzt diesen Mann und greift in sein Leben ein. Er fragt ihn, willst du gesund werden? Ist es nicht offensichtlich, dass dieser Gelähmte gesund werden möchte? Warum ist er denn wohl an diesem Ort? Und doch ist diese Frage wichtig. Wieso? Weil es auch einen Gewinn in der Krankheit gibt. Bei uns in Deutschland gibt es ja den Ausdruck krank machen. Wenn man nicht zur Arbeit oder zur Schule gehen will, dann kann man sich krank stellen. Ja, und Krankheit signalisiert ja auch, ich bin nicht so leistungsfähig, ich brauche besondere Zuwendung, besonderes Verständnis. Die Pflege der Krankheit kann sogar zu einem Lebensstil werden, dass man ein anderes Leben gar nicht mehr leben will, nur eben etwas bedauert werden, Zuwendung erleben. Deshalb ist es wichtig, darüber nachzudenken, will ich gesund werden? Will ich, dass meine Ehe wirklich besser wird? Oder habe ich mich vielleicht schon ganz gut so eingerichtet? Will ich wirklich, dass ich von meiner Sucht loskomme? Oder habe ich auch einen kleinen Gewinn, ja, dass ich dann irgendwo mich mal abhängen kann? Will ich wirklich, dass eine endgültige Trennung zwischen mir und es meiner Sünde gibt? Will ich es? Wie ist es in deinem Herzen? Wenn da noch ein, ja, vielleicht ist, kein echtes Ja, dann bitte Gott darum, dass er dich an diesen Punkt führt, wo du sagst, jetzt will ich. Vielleicht musste der Mann so lange diese Krankheit haben, damit er die Vorteile der Krankheit, zum Beispiel wie Zuwendung, verliert. Kann ja möglich sein. Manche müssen vielleicht so lange in der Sünde gebunden leben, bis sie ihre Sünde hassen und nur noch raus wollen. Vielleicht müssen manche genau an den Punkt gebracht werden, und zwar über Jahre oder Jahrzehnte, wo sie nur noch unter ihrem Lebensstil leiden und sagen, so kann's nicht mehr weitergehen. Grundsätzlich muss es nicht so sein, aber die Frage, willst du wirklich eine Änderung? Diese Frage muss mit einem klaren Ja beantwortet werden. Was sagt der Gelähmte? Vers 7. Er erlebt keinen Vorteil der Krankheit. Er hat keinen Menschen, der ihm hilft. Keinen, der ihn besucht. Keinen, der ihn bedauert. Er hat einfach keinen. Und dort, wo er lebt, ist jeder, und natürlich er auch, egoistisch. Wenn das Wasser sich bewegt, ist jeder sich selbst der Nächste. Da gibt es keine Rücksicht von Menschen, die vielleicht erst ein halbes Jahr hier sind und sagen, ja, wir treten zurück für die, die vielleicht schon 30 Jahre hier waren. Krank zu sein ist schlimm, hat er erlebt. Und der Gelähmte will wirklich raus. Nun, zwei Dinge waren mir da wichtig. Jesus gibt die Möglichkeit der Veränderung, aber der Mann will auch wirklich die Veränderung haben. So auch für die Seelsorgewoche. Es gibt hier eine Möglichkeit von Gott, dass Menschen geholfen werden. Aber das andere ist auch wichtig. Will ich die Veränderung haben? Wenn ja, dann kann es spannend werden. Mit dem kurzen Satz fordert Jesus den Mann auf zu glauben und sich ihm im Gehorsam unterzuordnen. Wir müssen uns vorstellen, dass die jüdische Gesellschaft feststehende Gebote hat. Feststehende Gebote, die kein Jude übertreten darf. Diese waren noch genauer zu befolgen, wie zum Beispiel, wenn heute vor dem Spiel Deutschland gegen England ein Deutscher eine englische Fahne an sein Auto heften würde. Und wenn England ein Tor schießt, er dann laut hubend durch die Stadt fährt und die Vuvuzela erschallen lässt. Ja? Die Leute würden ja, die Welt nicht mehr verstehen. Ich habe gestern gehört, in Berlin wird es einen großen Platz geöffnet für dieses Spiel heute Abend und man rechnet mit einer 500.000 Zuschauer. Stellt euch vor, da wären dann zwei dabei, die die englische Fahne heben würden und würden sich freuen, wenn England ein Tor schießt. Das wäre, ja, fast Selbstmord. Jetzt im jüdischen Gedankengang war dies, wenn Sabbat ist, wird kein Gegenstand getragen von A nach B und erst recht keine Liegematte oder hier so sein Bett. Und doch sagt Jesus diesen Satz, steh auf, das heißt, glaube, dass ich dich heilen kann, vertraue mir, richte deinen Blick auf mich und glaube meinem Wort. Und dann sagt Jesus, stehe auf und ja, nimm deine Matte. Es ist ein schlimmer Anstoß, den der Herr Jesus von seinem ja, Geheilten fordert. Er soll gegen die jüdische Tradition, gegen das jüdisch allgemeine Empfinden handeln. Er wusste, wenn ich die Matte nehme, dann wird der Zorn des Volkes auf mir ruhen. Sie waren nicht traurig, als ich krank war, aber sind zornig, wenn ich jetzt meinem Heiland gehorche. Über diese Tatsache müssen wir auch nachdenken. Vielen unseren Bekannten und Freunden ist es völlig egal, ob wir an Christus glauben oder nicht. ob wir in die Hölle kommen oder nicht. Aber wehe, wenn wir nicht nach ihrer Pfeife tanzen, besonders in religiösem Gebet. Sie scheren sich weder um die Bibel noch um ein gutes Verhältnis zu Christus, kennen es auch gar nicht. Aber dann, in religiösen oder auch von der Bibel ethisch begründete Ansichten werden einfach abgelehnt. Und man wird selbst abgestraft, wenn man sagt, aber in der Bibel steht doch geschrieben. Wird gefragt, wie kann man nur? Nun, dieser Mann glaubte und gehorchte, obwohl er seinen Heiland, der ihn körperlich gesund gemacht hatte, noch nicht wirklich kannte. Mit seiner Tat stellte er sich zu seinem noch unbekannten Herrn. Willst du gesund werden, kann heißen, willst du dich wirklich mir ganz anvertrauen? Willst du auch Wege gehen, die dir schwer fallen? In unserer Seelsorgewoche könnte es vorkommen, dass du Gedanken und Befehle bekommst, die dir schwer fallen. Zum Beispiel, in deiner Ehe läuft es nicht rund und du sollst zuerst um Verzeihung bitten. Könnte es sein, damit die Heilung auch bleibt, du neue Wege gehen musst? Wir machen jetzt einen Sprung im Bibeltext, und zwar von Vers 9 auf Vers 14. Die Sache, wie die Juden auf diese Provokation des Geheilten reagieren, werden wir einfach überspringen. Der Geheilte wusste nicht, wer Jesus war, Vers 13 und 14, wem er da glaubte und wem er gehorchte. Und nun heißt es, Jesus findet ihn. Das bedeutet, Jesus hat ihn gesucht. Er hat ihn dann im Tempel entdeckt, dort, wo dieser Mann Gott dankte, wo er ja die Gnade Gottes erlebt hat, er darf jetzt wieder gehen und jetzt ist er dort im Tempel und dankt Gott und dort trifft Jesus ihn. Der Jesus hat ein Interesse, dass das, was er angefangen hat, auch zu Ende bringen will. Hat Gott bei dir etwas angefangen? Wenn du so über dein Leben nachdenkst, glaubst du, dass Gott was in deinem Leben gemacht hat, wo er was angefangen hat? Und denkst du jetzt, dass Gott es einfach liegen lassen will? Dass es viele Unvollendete gibt in seinem Reich? Er will es nicht. Wir kennen ja auch diesen Satz, Jesus ist doch der Anfänger und des Glaubens. Ja, Vollender des Glaubens. Jesus will vollenden. Und mit der Heilung war hier noch nicht es vollendet. Jesus will hier weiter handeln. Und wieder ein Satz, der den jetzt Geheilten sehr stark herausfordert. Jesus sagt, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Liebe Geschwister, darf man einem Menschen so Angst machen? Der Geheilte hat sicher erkannt, dass da jemand vor ihm steht, der mit Gott in Verbindung ist, denn Unglaubliches hat er erfahren. Darf Jesus jetzt ihm mit der Hölle drohen? Was soll denn der Mensch sich vorstellen nach dem 38 Jahren gelähmten Zustand? Soll er 39 Jahre Aussatz haben oder? Nein, es ging gar nicht mehr um die Zeit, die man hier auf dieser Erde verbringt. Es geht jetzt dem Herrn Jesus um die Ewigkeit. Was bringt denn den Menschen in die Hölle? Es ist doch genau die Sünde. Nicht alle Menschen sind krank, weil sie gesündigt haben, aber alle Menschen kommen in die Hölle, wenn sie noch mit der Sünde verbunden sind. Und das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. Jesus warnt vor diesem Ort. Und nun, Geheilter, von jetzt ab keine Sünde mehr, sonst ist es aus mit dir. Sonst wird deine Zukunft eine Ewigkeit voller Qualen. Sündige hinfort nicht mehr. War das eine Ermutigung für den Geheilten? Jetzt kannst du zwar gehen, aber bedenke bei deinen Wegen eine Sünde und du hast die Ewigkeit verspielt. Liebe Geschwister, was möchte der Herr Jesus mit diesen Worten bewirken? Sind die falsch? Will Jesus nach dem Motto drohen, was gar nicht gibt, damit er die Moral ein bisschen aufhebt? Manche Eltern, naja, die drohen ja auch ihren Kindern nach dem Motto, iss dein Teller auf und wenn nicht, dann frisst dich das große Spaghetti-Monster oder sowas ähnliches, dass man irgendwie sagt, dann kommt der Weihnachtsmann nicht zu dir oder irgend sowas. Dass man den Kindern etwas androht. Und was dann eigentlich gar nicht gibt, was gar nicht eintreten würde. Jesus hat nicht so gehandelt. Er warnt vor echten Gefahren und zeigt, was uns dorthin bringt. Die Sünde bringt uns in die ewige Qual. Deshalb, lieber Mann, sündige nicht mehr. Also der Herr will auf etwas wirklich Schreckliches hinweisen. Was will er noch bewirken? Er will die Einsicht bewirken, dass wir uns nicht retten können. Dass wir nicht sinnlos leben können. Dass wir einen Retter brauchen. Jesus hat ihn schon einmal gerettet. Und zwar von einer Lähmung, da konnte ihm auch kein Mensch helfen. Jesus will aber besonders dort retten, wo nicht der Tod die Erlösung gibt. Der Tod erlöst von Krankheit und von Geldsorgen und sicherlich noch von manchen anderen Dingen, die wir hier auf dieser Erde erleben. Aber er ist doch unser Feind. Warum? Weil er sündige Menschen in die Hölle befördert. Weil er Menschen für immer von Gott trennen kann. Und wir sind aber geschaffen, um ewig mit Gott zu leben. Jesus will dies bewusst machen und den Mann in eine Not bringen. Also ganz bewusst, Jesus will den Mann in eine Not bringen. Und dieser Mann soll die Frage stellen, wer kann mir jetzt helfen? Ich habe keine Hoffnung, mich selbst zu erlösen. Wie ist es mit deinem Leben? Bist du ohne Sünde? Nie gelogen? Nie betrogen? Gott immer über alles geliebt? Und deinen Nächsten wie dich selbst? Immer zuerst nach Gottes Reich getracht? Nie eine Frau ehebrecherisch angesehen, ihrer zu begehren? Bist du schuldig? Wenn ja, dann meine Frage, hast du einen Heiland? Hast du einen Retter? Hast du jemand, der deine Schuld wirklich vor Gott vergibt? Wenn du dir ja noch nicht so sicher bist, dann ist es höchste Zeit, mit Christus zu sprechen. Er bringt Menschen auch in Not, damit sie ihr Verhältnis mit Gott ordnen. Er warnt vor Schlimmerem. Und wie ist es mit dem, der lange ja in schwerer Krankheit war? Kann es nicht auch sein, dass diese Not den Mann dorthin führt, Jesus zu glauben? Was wäre denn die Alternative? Gibt es eine Alternative zu Jesus? Ich denke nicht. Was hast du für eine Alternative in deiner Lage? Egal, wo du jetzt stehst. Wenn du dahin gekommen bist, deinen Halt bei Jesus zu suchen, dann kann diese Woche ein Segen sein. Du sollst dich aber auch darauf einstellen, Christus will keine Halbheiten. Er will, dass man auf ihn hört. Aber dann sagt er auch seinen Leuten, ich kenne dich, ich helfe dir und ich führe dich. Amen.